wo selbst die Wege nachdenklich werden. Friedrich Nietzsche und der Berg von Andreas Hüser. Erschienen im Rotpunkt Verlag Zürich 2003. Meinem Vater für den Rucksack. Wer die Luft meiner Schriften zu atmen weiß, weiß, dass es eine Luft der Höhe ist, eine starke Luft. Man muss für sie geschaffen sein, sonst ist die Gefahr keine kleine, sich in ihr zu erkälten. Das Eis ist nahe, die Einsamkeit ist ungeheuer. Aber wie ruhig alle Dinge im Lichte liegen, wie frei man atmet, wie viel man unter sich fühlt. Philosophie, wie ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Leben in Eis und Hochgebirge. Ecce Homo. Vorwort. Philosophen reisen ungern. Während die Dichter in die Welt hinausschwärmen, nach Italien wandern oder zumindest in den Harz, bleiben die Philosophen zu Hause. Ein Philosoph muss die Welt nicht gesehen haben. Was er sucht, findet er am eigenen Schreibtisch ebenso gut wie anderswo. Er sucht das Wesen der Dinge, ihr Gemeinsames und Innewohnendes, das Sein des Seienden. Er sucht nicht die Dinge selbst, wie sie da sind und dort, in ihrer Ausdehnung, ihrer Verschiedenheit und mannigfaltigen Erscheinung. Der Reisende allerdings, er wünscht Verschiedenes, Erscheinungen zu erleben und Kunterbuntes zu sehen. Er kann sich an Akzidenzien ergötzen, wie zum Beispiel an einem schiefen Turm. Der Philosoph in seinem eigentlichen Fachgebiet, der Metaphysik, konzentriert sich auf das, was Metaphysica hinter der Natur steckt. Die Vorderseite ist nicht sein Gegenstand. Wo aber findet man die Kehrseite der Natur? Findet man sie in der Natur selbst, auf dem Boden der Tatsachen oder möglichst weit von ihnen entfernt? Oder liegen die Geheimnisse des Seins gar nicht in den Gegenständen verborgen, sondern in demjenigen, der sie betrachtet? An dieser Frage trennen sich die Wege der Philosophie. Immanuel Kant, der Begründer der neueren Philosophie am Ende des 18. Jahrhunderts, hat davor gewarnt, auf der Suche nach dem Hinternatürlichen den Boden unter den Füßen zu verlieren. Wer versucht, mit den Mitteln der Vernunft Gott oder den Ursprung der Welt oder die unsterbliche Seele zu finden, verlässt das Land der Wissenschaft, so Kant. Denn dieser macht sich anheischig, die menschliche Erkenntnis über alle Grenzen möglicher Erfahrung hinaus zu erweitern, wovon ich demütig gestehe, dass dieses mein Vermögen gänzlich übersteige, an dessen statt ich es lediglich mit der Vernunft selbst und ihrem reinen Denken zu tun habe, nach deren ausführlicher Kenntnis ich nicht weit um mich suchen darf, weil ich sie in mir selbst antreffe. Kant hat sich nicht nur als Metaphysiker, sondern auch als Bürger von Königsberg an dieses Bekenntnis zur Bodenständigkeit gehalten. Er verbrachte sein ganzes Leben in der Stadt, in der er geboren wurde. Der Philosoph Parmenides dagegen, ein Kind des 6. Jahrhunderts vor Christus und folglich noch nicht im Besitz der kantischen Mahnung, vertrat die Auffassung, dass nur in der äußersten Weltferne Erkenntnis zu holen sei. Parmenides berichtet von einer Reise, die ihn nach eigenen Angaben bis in den Himmel der Götter geführt hat. Als Passagier eines von göttlichen Stuten gezogenen und von göttlichen Jungfrauen geleiteten Wagens will Parmenides bis zum Tor der Bahnen von Tag und Nacht gefahren sein. Die Göttin Dike habe dem Philosophen Einlass verschafft und sich mit ihm unterhalten. Als Parmenides auf die Erde zurückreiste, hatte er jede Menge Weisheit im Gepäck. Ihm wird allerdings die Lust auf weiteres Reisen zu irdischen Zielen vergangen sein. Denn was hatte die Göttin gesagt? Jede Sinneswahrnehmung ist Täuschung. Was allein zählt, ist das Sein. Und dieses ist unteilbar, unveränderlich und ewig. Wer so denkt, wird keine Anstrengungen auf sich nehmen, die Welt anzusehen. Das Wesentliche kennt er ja schon vorher. Er hat allerdings auch nicht viel über die Welt zu sagen. Die Weltformel, die Parmenides von seiner Himmelsreise zurückbringt, ist eine Tautologie. Seine berühmte Formel für das Wesen des Seins lautet: Das Sein ist. Das Sammeln sinnlicher Eindrücke, so meinen auch nach Parmenides viele hauptamtliche Philosophen, lenkt nur vom eigentlichen Geschäft der Philosophie ab. Aufgabe der Philosophie ist es nicht, in die Ferne zu schweifen, sondern in die Tiefe zu bohren, da, wo das Wesen der Dinge möglicherweise verborgen liegt. Der Schatz, nach dem die Philosophie viele Jahrhunderte hindurch gegraben hat, heißt Idee. Wer sie findet, hat genug. Er wird dem Sichtbaren nichts mehr abgewinnen. So geht es dem Helden einer Ein-Mann-Expedition, über die Platon im sogenannten Höhlengleichnis berichtet. In diesem von Sokrates erzählten Gleichnis vergleicht der Philosoph die Erscheinungswelt mit einer Höhle. In dieser Höhle sind verschiedene Menschen in einer Reihe an Pfähle gebunden. Ihr Blick fällt gezwungenermaßen an die gegenüberliegende Höhlenwand. Über diese Wand geistert ein Spiel von Schatten. Die Schatten stammen von Bildnissen und Statuen, die an einem hinter den Betrachtern brennenden Feuer vorbeigetragen werden. Die verzerrten Umrisse der Statuen sind für die Betrachter die ganze Wirklichkeit. Das geht so lange gut, bis sich einer der Gefangenen von seinen Fesseln löst, sich umdreht und die Ursache des Schattenspiels entdeckt. Zuerst geblendet vom Licht des Feuers, wandert er mit der Gewöhnung an das Licht immer weiter und kommt schließlich zum Höhlenausgang, von wo er den Himmel und seine Gestirne und schließlich die Sonne selbst erblickt. Aus den Fesseln des Alltags entkommen und der Sonne entgegenfleuchen. Dieses Motiv kennen wir aus der Werbung heutiger Reiseanbieter. Aber natürlich meint das Höhlengleichnis etwas ganz anderes. Was die Schatten für die Höhlenbewohner sind, ist für uns die ganze sichtbare Welt. Sonne, Berge,